Ja, herzlich willkommen, sehr verehrtes Publikum, zu unserer kurzen Audioeinführung zu der Inszenierung Warten auf Godot. Hier im Studio sitzt mir gegenüber Ulrich Rasche, der Regisseur. Hallo Ulrich.
Hallo, grüß dich.
Ich bin Angela Obst, Dramaturgin hier im Haus und wollte mich mit dir ein bisschen über deine Inszenierung unterhalten. Das ist ja, glaube ich, das erste Mal, dass du Beckett inszenierst.
Richtig, genau.
Ja. Und kannst du erzählen, was interessant und besonders an Beckett ist? Also jetzt an Beckett generell, an dem Autor Samuel Beckett, vielleicht auch am Theaterautor oder vielleicht auch nicht nur?
Ja, ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen, warum Beckett jetzt interessant ist. Tatsächlich habe ich mich ja mehr auf klassische Stoffe spezialisiert, die Antike oder deutsche Klassik, aber immer auch Ausflüge gemacht in 20. Jahrhundert, Sarah Kane oder Agota Christoph, das ist ein Roman eigentlich, das große Heft. Und in diesem Fall ist eben die moderne Sprache dann doch sehr geeignet dafür, glaube ich, von mir inszeniert zu werden, wenn ich das so sagen darf. Und es hat mir auch besonderen Spaß gemacht. Beckett habe ich eigentlich schon lange auf der Liste, den ich immer mal inszenieren wollte. Und dabei ist er mir gar nicht als Autor oder als Dramatiker zuerst begegnet, sondern intensiver beschäftigt habe ich mich mit ihm während meines Studiums der Kunstgeschichte. Und da sind vor allen Dingen die Videoarbeiten oder die Fernseharbeiten, die Beckett gemacht hat, mir sehr im Gedächtnis geblieben und ich fand die immer sehr interessant. Das sind sehr, sehr konsequente Arbeiten, die er im Zusammenhang mit oder in Koproduktion mit dem Südwestdeutschen Rundfunk gedreht hat. Das sind unglaublich ruhige Filme, von extremer Dauer geprägt, sehr existenzielle Themen, Nacht und Träume, bleibt mir da in Erinnerung, aber auch das Quadrat, das auch auf der Dokumente ausgestellt wurde, das sind Arbeiten, die fast choreografische, musikalische Themen haben und die dadurch, also diese Themen oder das choreografische, tänzerische wird dann sehr in den Vordergrund gerückt und das ist etwas, was man natürlich auch mit der Sprache, in der Sprache lesen kann, ne? Die bei Beckett ja extrem pointiert und präzise aufgeschrieben ist, mit Pausen, mit Stille, mit längeren Pausen, aber auch der Sprachrhythmus selbst, der ja toll übersetzt ist, auch ins Deutsche und die deutschen Übersetzungen hat er ja alle kontrolliert, hat er sozusagen mitgestaltet. Also dieser musikalisch-rhythmische Aspekt zusammen mit den Videoarbeiten, das war der Grund, warum ich immer auf Beckett gezielt hatte. Dabei ist eigentlich interessant, dass mich die Dramen nicht so angesprochen hatten zunächst, weil ich finde, dass diese vielleicht doch ein wenig Konventionen in sich tragen. Und damit meine ich, dass sie nicht so, wie ich es gerade zum Beispiel von den Fernseharbeiten erzählt habe, immer etwas in sich haben, was den Zuschauer unterhält. Vielleicht hat Beckett ein bisschen Angst gehabt, und das sind ja auch jetzt schon mehr als 50, 60 Jahre her, dass er geglaubt hat, er müsste etwas liefern, was ja dramatischen Inhalt hat, was mir ein bisschen über den Abend hinweg hilft. Und ich habe eigentlich immer mehr bewundert seine konsequente Sichtweise, wie die in diesen Filmarbeiten, Fernseharbeiten zum Vorschein kommt. Und wusste dennoch immer, dass ich das inszenieren wollte.
Ja.
Und in diesem Fall sind wir ja sehr vorsichtig mit dem Text umgegangen, aber ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, um dieses scheinbar groteske, clowneske etwas zu reduzieren, etwas nach hinten zu drücken und die Situation dieser beiden, Wladimir und Estragon, in den Vordergrund zu bringen.
Genau, weil, verstehe, mit dem gewissen Versuch der Konvention, die du da siehst, bei den Theaterstücken. Das war ja, ist ja das bekannteste, letztendlich das berühmteste Stück von ihm, Warten auf Godot, ein paar Jahre nach dem Krieg geschrieben. War ja zuerst auch total kontrovers diskutiert. Man kann ja aber sagen, es ist ja erstmal schon unkonventionell, sicherlich in der absurden Strömung, einer literarischen Strömung nach dem Krieg, eins von mehreren, aber die viel Plot gibt es ja nicht. Es ist ja schon ganz interessant, so einen dramatischen Stoff zu bauen, in dem auf jemand gewartet wird, der nicht kommt.
Ja.
Was hat denn dich jetzt daran interessiert, den anzuwarten? Es ist ja viel gemacht worden. Wir fanden ja unabhängig voneinander, dass das ein super Stoff für dich wäre. Aber was hat dich daran gereizt?
Naja, die, wie ich schon gesagt habe, also die, das Grundthema eigentlich, die Suche nach einem Ausweg aus einer scheinbar sinnlosen Situation. Die Abwesenheit eines Sinnes, wahrscheinlich personifiziert durch Godot, der eben nicht erscheint, oftmals gleichgesetzt mit Gott, obwohl Beckett das immer bestritten hat.
Ja.
Wenn es dann ins Absurde immer interpretiert wurde oder ins Boulevardeske, ins Clowneske, dann ging es ja immer darum, wie man diese Sinnlosigkeit, wie man diese Leere füllt, ja, wie der Mensch sozusagen mit dem mit der Nutzlosigkeit, Sinnlosigkeit seines Daseins umgeht. Also Witz kommt dann in den Raum. Aber wichtig war für mich ein Literaturkritiker, Pierre Temkin, der zusammen mit seinem Großvater Valentin Temkin eine These eröffnet hat, die sich schon Anfang 2006 oder 2008 war es eigentlich verbreitet hat, dass es sich hier gar nicht um Clowns handelt, dass es sich hier nicht um absurde Sinnsucher handelt, sondern ganz konkret, das formuliert Temkin in seinem Buch, ganz konkret um zwei jüdische Mitbewohner, die vor der Besetzung der deutschen Wehrmacht in Paris und im Norden Frankreichs fliehen nach Südfrankreich und dort auf einen Schlepper warten. Und dieser Schlepper ist Godot, der aber nicht erscheint. Was sich erstmal etwas kurios oder fremd anhört, kann man dann doch sehr genau am Text nachweisen. Noch besser ist es, wenn man den originalfranzösischen Text kennt, denn dort sind Orte beschrieben, die sich absolut mit dem decken, was Beckett selbst auch biografisch erlebt hat, dass er nämlich als Resistance-Kämpfender von Paris nach Südfrankreich fliehen musste und die Ortsangaben, die biografisch nachgewiesen sind, dass Beckett dort war, die sind im französischen Original tatsächlich enthalten. Was dann auffällig ist, dass Beckett eigentlich im Laufe der Zeit, also mit den Übersetzungen, diese Ortsangaben gestrichen hat oder sie ersetzt hat. In der deutschen Übersetzung kommt eben nicht mehr Südfrankreich vor, sondern da ist er im Breisgau. Dennoch gibt es viele kleine Hinweise und auch größere Passagen, die deutlich darauf hinweisen, dass es hier um jüdische Mitbewohner geht, die angesichts des herrschenden Holocausts vor der deutschen Wehrmacht fliehen. Und dadurch bekommt natürlich Warten auf Godot einen ganz anderen Boden. Also wenn man das immer vor Augen hat, und das hatten wir während der Proben, dann kann man eigentlich nicht mehr an das Clowneske denken. Oder ich zumindest nicht. Es gibt ja jetzt auch tolle Filme, Das Leben ist schön. Wie heißt das? Roberto Benigni?
Ja, Das Leben ist schön, ja.
Wo eigentlich genau die Gegenthese bewiesen wird. Aber mir fiel das schwer, dabei lachen zu können. Denn wenn man alles daraufhin verstanden hat, dass diese Menschen in einer Ausweglosigkeit sind, dass sie angefeindet sind, und das ist auch etwas, was uns ja heute wieder schrecklicherweise begegnet, dann fehlt einem der Humor. Und diese Sicht auf die tatsächliche realistische Not, die diese beiden Flüchtlinge, muss man ja sagen, aushalten mussten, die hat für mich das Stück tatsächlich in eine Tiefe gebracht, die den Text auch wieder anders lesbar machte, anders erfahrbar machte. Ist ja jetzt eine sehr lange Aufführung geworden, eine sehr dichte, kann man auch sagen, aber die ist von einer großen Verzweiflung gekennzeichnet. Und heute diese Verzweiflung eigentlich auf die Bühne zu bringen, ich habe jetzt schon Flüchtlinge erwähnt, der Antisemitismus, das sind alles keine Themen, die, glaube ich, mit dem Clownesken zu zeigen sind, sondern in ihrer existenziellen Bedrohung schon auf die Bühne gehören.
Ich finde, das ist eine sehr besondere Inszenierung von dir geworden, die auch sich ein bisschen von anderen Arbeiten von dir unterscheidet. Aber für ein Publikum, was vielleicht noch keine Arbeit von dir kennt, ja, weil du dich auch mit dieser Arbeit hier das erste Mal in Bochum zeigst. Du bist ja aus Bochum und wir freuen uns total, dass du jetzt auch mal in deiner Heimatstadt inszenierst. Wie würdest du jemanden, der noch nie was von dir gesehen hat, beschreiben, was deine Inszenierung ausmacht?
Also der größte Wunsch von meiner Arbeit beschreiben zu wollen, ist, dass die SchauspielerInnen eigentlich Tänzerinnen sind, ja, dass sie sich bewegen fortwährend. Und ich bin ein großer Fan des Tanztheaters, was er hier in Bochum mit Reinhold Hoffmann einen wichtigen Ort hatte oder auch mit Pina Bausch, Wuppertal oder die Folkwangschule in Essen-Werden, Susanne Linke. Das hat mich in meiner Jugend stark beeinflusst und der Wunsch, mit SchauspielerInnen zu arbeiten, die sich eigentlich bewegen und nicht stillstehen auf der Bühne, hat mich dazu gebracht, in meinen Inszenierungen immer einen sich bewegenden, permanent bewegenden Boden zu installieren. Das waren früher oftmals Laufbänder, die ich benutzt habe, und jetzt ist es vornehmlich die Drehscheibe, die geteilt ist und in verschiedene Richtungen sich drehen kann. Und dadurch ist es möglich, dass sich SchauspielerInnen in einem bestimmten Rhythmus tänzerisch zu einer Musik, die ja live permanent anwesend ist, auch hier bei uns, bei Warten auf Godot, bewegen können. Und da bleibt es aber nicht bei der Bewegung, sondern es gehört auch die Sprache dazu. Und wenn wir vorhin darüber geredet haben, dass Beckets Sprache stark musikalisiert ist, rhythmisiert ist und mein Interesse ebenso ist, den Körper in eine Bewegung zu bringen, dann ist die hauptsächliche Arbeit die gewesen, die Bewegung des Körpers mit der Musik und der Sprache zusammenzuführen zu einer Art choreografischem Theater, musikalischem Theater. Tatsächlich sieht man dann, wenn man in der Aufführung ist, die nicht nur zwei, es sind ja nicht nur Wladimir und Estragon, die auftreten, nicht nur zwei Schauspieler, sondern vier, Pozzo und Lucky treten auch noch auf, und diese vier Personen bewegen sich die ganze Zeit. Sie laufen auf einer sich permanent drehenden Scheibe in verschiedene Richtungen, neue Konstellationen kommen auf. Sie tanzen, die Scheibe kann sich beschleunigen, die Scheibe kann sich verlangsamen.
Es ist mitunter auch richtig situativ, was ich ungewöhnlich fand. Das habe ich noch nicht so oft in deinen Arbeiten gesehen.
Ja, genau. Ja. Die stehen sich gegenüber. Es gibt dialogische Momente. Genau. Ja, also eigentlich alles das, was man vom Theater kennt. Es gibt Umarmungen, Berührungen. Ja. Es gibt ganz viele intime Momente, die mich auch selber überrascht haben, wie die sich ergeben haben, wie die Schauspieler das auf der Bühne gefunden haben. Dazu gibt es natürlich noch, das muss man vielleicht auch erwähnen, eine unglaublich große Lichtinstallation, die hier im Schauspielhaus im Schnürboden hängt und die sich fein synchronisiert mit der Musik verbindet. Also insgesamt hat man alle theatralen Mittel, die dem Theater zur Verfügung stehen, in ein Verhältnis zueinander gebracht, oder das haben wir gemacht, was einen sehr speziellen Eindruck gibt, visuell, aber auch inhaltlich spielerisch.
Ja, du bist ja auch Bühnenbildner der Produktion, wie eigentlich immer in deinen Arbeiten. Und meistens gibt es ja auch einen Chor in deinen Arbeiten, ne? Beziehungsweise, oft auch verbunden mit antiken Stoffen, aber eben nicht nur. Wie war denn das jetzt, ohne Chor zu arbeiten?
Naja, es ist jetzt schon ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, weil der Chor ja immer eine Garantie ist, eine bestimmte Wirkung auszuüben, immer eine große Emotionalität freisetzen kann, Irritationen auslöst. Ehrlich gesagt war ich immer davon überzeugt, dass die Arbeit auch ohne Chor funktioniert. Und vielleicht musste man jetzt hier mal etwas angestoßen werden, dass der Chor wegbleibt. Im Resultat freue ich mich, dass man mit diesem fantastischen Ensemble so ein tolles Ergebnis ohne Chor hervorbringen konnte.
Also ich bin auch froh über diesen langen Abend, weil man Zeit hat, sich zu verhalten, den Texten zuzuhören, den Leuten zuzusehen. Es ist ja ein wahnsinnig, also man unterschlägt ja fast ein bisschen, wie aufwendig dieses Bühnenbild ist, was ja sich auch erst im Laufe des Abends so entblättert, wie imposant das ist. Und ich natürlich weiß, wie viel dieses Haus auch an diesem Bühnenbild gearbeitet hat, um das so hinzukriegen, wie aufwendig, wie anspruchsvoll deine Bühnenbilder da auch sind. Das wird im Laufe des Abends beim Zugucken dann auch sichtbar. Und bin froh, dass wir das in Bochum jetzt zeigen können als so eine ganz besondere Produktion und freue mich auf die nächsten Vorstellungen. Bin gespannt, wie sich der Abend weiterentwickeln wird.
Ja, also ich als Bochumer bin natürlich wahnsinnig glücklich, dass ich hier auch so eine tolle Arbeit zeigen kann und freue mich über jeden Bochumer, jede Bochumerin, die uns besucht und hoffe, dass wir das noch oft zeigen können.
Danke, Olli, für das Gespräch.
Danke dir.